willkommen bei unserem Podcast Köln erzählen des Kölnischen Stadtmuseums. Unser Gast heute, Henning Krautmacher. 36 Jahre lang war der Musiker mit dem markanten Schnäuzer Frontmann der kölschen Band Höhner. Und es war ein Erlebnis mit dir, Henning, durch die Dauerausstellung des Kölnischen Stadtmuseums zu schlendern. Sie hat bei dir viele persönliche Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen geweckt. Tja, und jetzt sitzen wir hier, gemütlich, bei dir zu Hause am Tisch. Jode Dach, Henning.
Hallo, alle, die uns jetzt zuhören. Und ich freue mich tatsächlich, insbesondere darüber, dass ich mich jetzt vielleicht im Namen der Höhner mal so ein bisschen bedanken und auch revanchieren kann für diese wahrlich tolle Ausstellung, damals im Maritimhotel über viele, viele Monate und zum 50-jährigen Bestehen der Höhner. Eine Ausstellung, wie ich sie so nicht erwartet hätte. Also mit diesem Publikumsverkehr, das war ja, möglicherweise sind da Leute hingekommen, die sonst nicht ins Museum gehen würden. Also insofern war das eine sehr innovative Geschichte. Und ja, an der Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön dafür. Ich werde diese Zeit nicht vergessen.
Bestimmt nicht vergessen wirst du ja auch die Zeit, als du aufgewachsen bist in Leverkusen-Schlebusch, da, wo du geboren bist. Aber man hört es ja schon, wenn du sprichst, du trägst so viel Köln im Herzen. Wie geht denn sowas von jemandem aus Schlebusch?
Ich gehöre zu der Spezies, die mit den Menschen hat. Also egal, wo du herkommst, wenn du dich auf die Menschen einlässt und da einen Zugang findest, Freundschaften schließt und dich auch auf die Eigenarten, und das ist auch die Sprache. Ich versuche ja richtig Hochdeutsch zu sprechen, aber so richtig gelingt mir das ja auch nicht. Also dieser rheinische Singsang war mir ja vorher schon gegeben. Aber richtig Kölsch war das nicht. Ich erinnere mich dann noch an mein Vorstellungsgespräch bei den Höhnern. Die hat mich eingeladen, weil mein Vorgänger, der Peter Horn, ja gekündigt hatte. Und dann hat mich der Peter Werner gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei der Höhner anzufangen, als Frontmann. Und da war ich erstmal geplättet. Und dann haben wir aber eine sogenannte Audition, ist das neue kölsche Wort, also Vorsingen, haben wir gemacht. Und da hat mir der Schlagzeuger der Höhner und Mitbegründer der Janus gesagt, als ich ich bin eine Räuber vorgeschlagen habe zu singen, das habe ich mir gedacht. Und dann habe ich das wohl auch nicht so ganz echt kölsch, Lev Marielscher, habe ich gesagt. Und er hätte zu mir gesagt, ist das was? Jan Knorrens noch aus, Lier Ezens richtig kölsch, dann kannst du vielleicht wieder kommen. Und da dachte ich, das wäre jetzt gewesen. War es aber nicht. Der Rest ist Geschichte. Es sind dann sogar ein bisschen mehr als 36 Jahre daraus geworden, die ich vorne stehen durfte bei den Höhnern. Und ja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen integrieren können in der Domstadt und gelte tatsächlich als so ein bisschen so ein PR-Kölner. Also wenn man in München oder in Berlin oder in Hamburg mein Konterfei sieht, dann sagt man, oh, das ist doch der kölsche Jung. Da nimmt man dann nicht mehr so genau, wo genau aus Köln man herkommt. Ubi bene ibi colonia. Wo wir sind, ist Kölle. Haben wir mal einen Song gemacht. Und wenn man dann die Leute fragt, wo bist du denn jetzt genau her? Ne? Man trifft dann schon mal auf Mallorca. Ne? Bist du auch? Ich bin auch ein kölsch Mädchen. Ja, woher denn genau? Ja, Düren. und deswegen ist also Schlebusch doch durchaus noch vertretbar. Ich sag immer, Schlebusch ist wie mit einer Nabelschnur durch die Linie 4 von der Stadtgrenze Schlebusch nach Dünnwald mit dem Herzen der Stadt, mit der Innenstadt so ja verbunden. Und mit dieser Nabelschnur habe ich mich auch oft in die Kölner Innenstadt bewegt. Also ein bisschen ist Schlebusch, wohl ich mein Schlebusch, nicht Leverkusen. Ein bisschen ist Schlebusch auch ein Stadtteil von Köln, vielleicht das 87. oder 88.
Ja, und wenn man sagt jetzt Leverkusen, Schlebusch, also an Leverkusen vorbei geht ja auch der Rhein. Und du bist wahrscheinlich in deiner Kindheit auch schon am Rhein immer mal wieder gewesen. Und was verbindest du als besonderes Ereignis mit dem Rhein?
Also zunächst einmal hat der Rhein ja allein aufgrund seiner Breite schon was Imposantes an sich. Ne? Und dann jedes Jahr auch eine Fährverbindung von Leverkusen, Hittorf, nach Langel. Und das war für mich als Kind natürlich immer großartig. Ich hatte Verwandte in Hittorf wohnen und mit der Fähre mal eben rüberfahren. Das war ja vor 60, 65 Jahren, als ich eine kleine Fels war, war so etwas ja ein Riesenabenteuer. Da fing das schon mal mit an. Dann bot der Rhein und übrigens auch heute noch ganz, ganz viele Möglichkeiten für uns Kinder, sozusagen am Strand zu spielen. Wenn wir damals gewusst hätten, wie gefährlich das heute ist. Man hört ja immer wieder, wie viele Menschen im Rhein ertrinken. Aber es ist bei uns Gott sei Dank nichts passiert. Und das waren kleine Sandstrände, die wir da ausgemacht haben. In Leverkusen-Hittorf, in Leverkusen-Wiesdorf. Und da haben wir am Ufer gestanden, flache Steine in das Wasser geschmissen, die dann so getitscht sind. All das sind ja, Rheinerlebnisse, rheinische Rheinerlebnisse, mit H geschrieben. Und dann wurde ja zu meiner Zeit noch die Leverkusener Brücke gebaut. Da hatten wir auch noch was Eigenes. Jetzt ist sie, Gott sei Dank, renoviert und da ist keine Gefahr mehr, drüber zu fahren. Das verbindet natürlich. Und dann ist es natürlich auch noch der Fluss, der Strom, der unser komplettes Rheinland mit dem großen, weiten Meer verbindet. Irgendwann in Holland jedes Jahr ab in der Nordsee.
Da kann sich auch mal ein Fisch verirren, ein großer. Hast du den Moby Dick gesehen, den Beluga-Wal 1966?
Ich habe den Moby Dick leider nicht live gesehen, aber ich war genauso aufgeregt wie alle anderen Menschen auch. Es war ein unfassbares Ereignis, noch weit entfernt von der Zeit des Social Media, wo man sowas dann auch noch im laufenden Bildern sehen konnte. Also ich habe noch hier und heute, WDR-Magazin, habe ich noch Bilder gesehen, aber live habe ich Moby Dick nicht erlebt. Aber Moby Dick, das war schon total aufregend. Das war ja, meine Güte, ein Walfisch. Haben wir gesagt, ein Walfisch im Rhein. Moby Dick, meine Jüte.
Ja, ne? Gott sei Dank hat er den Weg zurück wieder, ne? Der lange Strom, der verbindet zum Meer, gefunden. Ja, das war jetzt Kindheit. Köln ist jetzt ein bisschen älter als du, fast 2000 Jahre Geschichte. Und am Anfang steht die Agrippina, die Stadtgründerin. Man muss aber sagen, auch eine ziemlich mörderische, intrigante Stadtmutter. Aber warum ist denn die eigentlich hier in Köln so beliebt, dass sogar Lieder über sie gesungen werden? Kannst du uns das beschreiben?
Agrippina, Agrippinensis. Ja, also sie war in der Tat, aber das will man dann nicht mehr so wissen, ne? In der Tat eine sehr hierarchische und sehr resolute Frau. Und sie hat auch ein paar Missetaten begangen. Also Mord und Totschlag. Heute kann man da drüber lachen, sollte man aber eigentlich gar nicht, weil es war schon extrem. Aber so war das nun mal. Und diese Verherrlichung, die findet ja nicht nur bei einer Agrippina statt. Da gibt es ja eine ganze Reihe von anderen Menschen, die im Nachhinein, Grönemeyer hat das mal schön formuliert, Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Die negativen Seiten werden dann irgendwie so ein bisschen beiseite geschoben und bleibt dann am Ende so ein Heroismus übrig. Und so ist das auch mit der Agrippina, also insbesondere im Kölner Karneval spielt die eine Rolle, so das eben zitierte Lied. Im Narrenschiff vom Karl Berbür, der Karl Berbür Brunnen, am Karl Berbür Platz, da steht das Agrippina ja auch mit ihrer Kaiserinnenkrone vorne direkt als Erste auf dem Schiff, aber der Kapitän, das ist und blieb der Karl Berbür und noch ein paar andere nennenswerte, wichtige Kölner Köppe, die auch zu Helden geworden sind. Der Oriol Palm oder das Flöten Arnölsche, die Roten Funken, ein Funke-Mariechen und ein paar Lappe-Clowns, die da allesamt abgebildet sind. Also man muss nicht unbedingt Kaiserin gewesen sein in Köln, um einen gewissen Heldenstatus. Der Held-Karneval ist heute der Prinz-Karneval.
Galper Bühr ist ein Kretzier Sänger, ne? Den du sehr schätzt.
Den ich sehr schätze, ja. Der Galper Bühr ist so ein Krätzchensänger, der, wie ich glaube, so ein bisschen benachteiligt gehandelt wird. Das ist wahrscheinlich immer so. Der Erstgeborene, also in dem Fall Willi Ostermann, das ist der Grand Seigneur im Karneval gewesen. Und nicht nur im Karneval, der hat ja auch bundesweit rheinische Lieder veröffentlicht. Und zwar sehr, sehr, sehr erfolgreich, obwohl er überhaupt keine Noten konnte. Das war ein Vollblutmusiker, aber Autodidakt. Und das war schon bemerkenswert. Und solche Sachen wie Einmal am Rhein, das ist Willi Ostermann genauso wie das Heimweh nach Kölle, wenn ich so an mein Heimat denke. damals in den Nachkriegsmonaten und Jahren das Lied, das viele Kriegsheimkehrer die nötige Kraft geboten hat, um zu Fuß, ich möchte zu Fuß nach Köln, um wieder nach Hause in die Domstadt zu kommen. Also der Willy Ostermann mit seiner Melone, mit seinem Bowler-Hat, der Grand Seigneur, das war schon was Besonderes. Und dann kam später, als Zweitgeborener, so nenne ich das mal, der Karl Berbür, der aber nicht minder tolle Songs geschrieben hat, vor allen Dingen tolle Texte geschrieben hat, vor allen Dingen Texte in den Nachkriegsjahren. Ich denke da an Heidewitzka, Herr Kapitän, dem man ja nachsagt, dass Heidewitzka eine Verballhornung auf den Hintergruß war. Man kann so schön im Dunkle schunkele, wenn über uns die Sterne funkele. Damit war auch der Bombenregen gemeint, so sagt man. Ob das stimmt, ist nicht verbrieft. Er selber hat dazu nie Stellung bezogen. Ein anderes Beispiel ist, Köln war in drei Zonen aufgeteilt, die Alliierten. Und er hat das musikalisch thematisiert und hat daraus gemacht, wir sind die Eingeborenen, also die Kölschen, wir sind die Eingeborenen von Trizunesien. Ei, Schimmela, 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 bumm. Und das Verrückte ist, ich weiß ja nicht, ob das alle kennen, aber im Kölnischen Stadtmuseum wird man darüber dann informiert. Der Adenauer, der erste Besuch des ersten Bundeskanzlers der neuen Bundesrepublik Deutschland, Dr. Konrad Adenauer, der Alte, wie man ihn immer so schön nannte, ist nach New York gereist und in Ermangelung einer offiziellen deutschen Nationalhymne, die Alte, die durfte man ja nicht mehr singen, also den alten Wesseltext, hat man da instrumental ohne Text diesen Karl Berbür Song da rabam pam padam pam pa da 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 da, wir sind die Eingeborene von Trizunesien gesungen. Also ja, sehr zur Belustigung der Deutschen, die darüber gereist sind, aber es ist eine Tatsache. Und dann hat er auch ganz viele wunderbare Milieulieder geschrieben. Der Platz, der Karl Berbür Platz, der ist einer der schönsten Plätze, die wir in Köln haben. Da ist ein Hausgiebel mit seinem Konterfei zu sehen, wie gesagt, eben das Narrenschiff in dem Teil seiner Lieder auch. Und die Anwohner haben ihre Garagentore mit Motiven bemalt, liebevoll bemalt. In den Motiven werden die Lieder von Karl Berbür thematisiert. Also Lieder wie Et Campinglied. Da sieht man dann wirklich dann auf so einem Garagentor aufgemalt so ein Billigzelt, so ein Zwei-Mann-Zelt, Minipack hieß das, glaube ich, damals, weil die Kölsche hatte gejellt, für einen Urlaub zu fahren. Und dann sind sie in der Eifel gefahren. Aber hier war ja immer schlecht Wetter. Hier war ja immer schlechtes Wetter. Und so ist das Campinglied entstanden. Da lachst du dich kaputt, das nennt man Camping. Da lachst du dich kaputt, das fängt man schön. Wenn im Zelt de Mücke und de Hummele dich verjöcke und du kannst nicht raus im Rhein. Also, das sind so wunderschöne Texte. Deswegen verehre ich Karl Berbür sehr.
Du hast ein bisschen über Geschichte auch jetzt gesprochen. Geschichte Kölns, Nachkriegsgeschichte. Geschichte ist ja auch immer wieder Thema von Karnevalsliedern. Und auch bei den Hühnern hat der berühmte Verbundbrief einen eigenen Song bekommen mit Bräf und Siegel. Habt ihr 1996 rausgebracht. Ja. Warum war euch der Verbundbrief so wichtig?
Zunächst mal muss ich sagen, wir haben uns da auf ein Gebiet begeben, das eigentlich zumindest im Sinne von Hartmut Pries, von den Black Furs, von den wohlgeschätzten Kollegen besetzt war. Also die Black Furs waren eigentlich zuständig. Ich anerkenne das auch für die Aufarbeitung von historischen Begebenheiten. Also die Schlacht bei Worringen haben die ja besungen. Die haben die Ostermann-Lieder allesamt mal in neues Gewand gepackt. Aber irgendwann kam dann die Situation, dass der Verbundbrief, das ist vor 600 Jahren passiert, wo sich die Gaffeln und die Gilden und also die Vereinigungen der Handwerker zusammengeschlossen haben und ja eben diesen Verbundbrief geschaffen haben. Also wenn man so will, so eine Art Grundgesetz, wo sie ihre Handwerkerrechte festgeschrieben haben, weil ich großartig finde. Das war aus meiner Sicht so die erste Gewerkschaft, die es überhaupt gab. Und wenn man diesen Verbundbrief sieht, der ist nämlich im Original ausgestellt im Kölnischen Stadtmuseum. Jede Gilde, jede Kaste, jede Gaffel, ein eigenes Siegel und so Bändchen und dann auf Pergament handgeschrieben und großartig. Und ja, wir haben einen Song daraus. Den singe ich jetzt nicht. Ich habe den hier, guck mal. Nur das Beste für Köln, genau. Das war der Verbundbrief und das war uns eine große Freude und Ehre, diesen Song aufzunehmen. Und ich glaube, die Kollegen, die Black Föß, allen voran der Hartmut Pries, hat es uns dann nachgesehen.
Ja, aber es ist ein Song, den ihr eben aufgenommen habt, ne? Ja. Weil es euch wichtig war. Ne?
Davor gab es noch einen, über den Dom gibt es ja unendlich viele Lieder. Und fang mal an, wieder bei den geschätzten Black Föß, den Kollegen Milos, der Dom in Kölle. Aber auch jede Menge anderer Bands haben über den Dom gesungen und so auch die Höhner, und zwar vor meiner Zeit. Und sie haben in Worte gefasst, was ich glaube, jeder Kölner für sich in Anspruch nimmt. Der Song hieß Minge Dom, ich bin stolz ob dich. Und das war schon echt großartig. Erste Mal, dass eine kölsche Band auch mit einem sinfonischen Orchester gearbeitet hat. Wahrscheinlich ist auch daraus dann später geworden, dass es Höhner Classic gab. Aber lange vor dieser Zeit, so lange vor meiner Zeit bei den Höhnern, gab es eben diesen Song Minge Dom, ich bin stolz auf dich. Und das sagt man ja nicht mal eben so.
Nee. Was bedeutet denn für dich so der Dom? Auch so der Punkt, ich komme nach Hause, wenn ich den Kölner Dom sehe?
Ja, ich glaube, da unterscheide ich mich nichts von allen Menschen hier. Das ist ja auch imposant. Ne? Ich meine, nicht nur von ferne. Ist egal, aus welcher Himmelsrichtung du kommst. Wir haben ja noch zu meinen Lebzeiten, bei den Höhnern den Lebzeiten, die schönste Strauß veröffentlicht. Da war ich auch noch maßgeblich an der Entstehung beteiligt. Da geht's ja auch drum. Das Erste, was man sieht, wenn man aus dem Urlaub kommt oder von, egal, einer längeren Reise, ob über der A4, über der A1 oder der A3 oder egal aus welcher Ecke, der A59, das Erste, was man sieht, ist der Dom, der alles überragt. Und das aus der Ferne. Und wenn man dann auch nochmal in der Nähe oder gar im Dom drin ist, dann ist das so überwältigend. Das ist so phänomenal, was die Steinmetze da vor vielen, vielen hundert Jahren schon geleistet haben. 1248 diesen Dom zu bauen. Der Dombaumeister Gerhard, dem ja diese Dombaupläne zugeschrieben werden. Obwohl, man weiß es nicht. Ne? Man sagt ja, der hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ne?
Die Geschichte hast du besonders gerne, ne?
Ja, weil sie so wunderbar ist. Das ist ganz schnell, aber ich muss sie zusammenraffen. Also der Dombaumeister Gerhard hat in Frankreich Architektur studiert und hat dann von der Ausschreibung gehört, die gab es offenbar damals schon im 13. Jahrhundert, dass man nach einem namhaften Architekt suchte, der die Vision eines ganz besonderen Gotteshauses für heilige Köln in der Lage war, das umzusetzen. Und der lag ob der Schelsig in Deutsch. Und hatte den Stadtvätern gesagt, ich kann das, ich baue euch das Ding. Hatte aber keine Ahnung, was er machen soll. Hat sich am Rheinstrand gelegt in Deutz. Als er wach wurde, stand ein edel gekleideter Mann neben ihm und hat mit dem Stock in den Sand so ein paar Linien gezeichnet. Und das war der Plan für den Kölner Dom. Und den wollte der Dombaumeister Gerhard haben und hat dann aber ganz schnell festgestellt, der Typ, der das gezeichnet hat, das war der Teufel. Und der hat ihm diese Pläne nur überlassen, unter der Voraussetzung, dass er bei der Fertigstellung des Domes die Seele des Sohnes von Dombaumeister Gerhard und seiner Frau bekommt. Und jetzt hätte der Junge, da haben die angefangen zu bauen, hat ja ewig gedauert, der Junge, der später erst geboren wurde, mit seiner Mama immer die Viehmärkte im Großraum Köln besucht. Und da wurden ja nicht nur Schweine und Kühe verkauft, sondern auch Hühner. Da kommen wieder die Hühner ins Spiel. Und der Junge war perfekt, der konnte perfekt den Hahnenschrei nachmachen. Und irgendwann hat der Dombaumeister Gerhard seiner Frau das mal offenbart in so einer stillen Stunde, dass die Fertigstellung des Domes möglicherweise ihre Seele kostet und die des Jungen. Daraufhin hat die Frau einen Plan ausgeheckt und in der Nacht, als der Dom fertiggestellt wurde, hat sie ihren Sohn aufgefordert, den Hahnenschrei nachzumachen und der Junge hat gekräht wie ein Hahn und alle Hähne in ganz Köln und bis in die Eifel, alle Hähne haben geantwortet, alle haben gekräht und durch diesen betörenden Lärm ist der Dom wieder in sich zusammengestürzt und damit war die Seele von der Frau des Dombaumeister Gerhard und die seines Sohnes gerettet. Das ist die Wette mit dem Teufel.
Der hat dich auch zum Malen inspiriert.
Ja, zeige ich dir gleich mal. Die hängen hier, die beiden Bilder vom Dom. Da ist die Geschichte erstens aufgeschrieben. Meine Bilder sind immer irgendwie mit Metall und mit Worten versehen. Und der Dom ist aus Eisen und der rostet munter vor sich hin. Und obwohl die beiden Bilder eigentlich identisch sind, rosten sie aber unterschiedlich, weil das kann man nicht bestimmen. Und das ist für mich so ein Sinnbild, deswegen diese identischen Bilder nebeneinander und sie sind doch nicht identisch, so wie es den Dom auch kein zweites Mal gibt und niemals geben wird.
Ja, der Kölner Dom ist natürlich ein großes Thema im Kölnischen Stadtmuseum, aber als wir da so lang gingen, da kam ja große Überschrift, woran glauben wir? Und dann hast du sofort an Konrad Beikircher, glaube ich, gedacht, ne?
Nicht nur an Konrad Beikircher, aber das war auch einer von denen. Der Konrad ist ja kein Kölner, aber Wahlkölner. Und ich finde, als Südtiroler spricht der Mann ein perfektes Kölsch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Südtiroler das jemals hinbekommt. Aber Jürgen Becker, den man auch als Urkölner kennt, Stunksitzung und Arschuzeng auseinander und Jürgen Becker als Person bei den Mitternachtsspitzen und. Beide haben das irgendwann mal thematisiert, wenn man eine Kölsche fragt. Und wie sind so mit Religion, was ist so, was glaubst du? Ja, normal. Normal ist die Antwort und jeder Kölner versteht das dann auch. Also normal ist im Hilje Kölle, ja, katholisch, ist klar. Ne? Der Erzbischof, also der Erzbischof, ist der Chef und dem Vollimer. Und wobei sich das inzwischen ein bisschen entwickelt hat, die Kirchenaustritte im Moment, das hat ja alles Gründe. Da muss die katholische Kirche auch die im Hilje Kölle, auch hier, wo normal ist, katholisch zu sein, doch nochmal genau hingucken. Was sie, also von Seiten des Bodenpersonals, sag ich mal, was sie besser machen, damit ihnen die Schäfchen nicht alle laufen gehen. Ich glaube, die laufen gegangen sind, die sind auch nicht laufen gegangen, weil sie nicht mehr normal sind. Die sind immer noch normal, aber die sind mit manchen organisatorischen Dingen einfach nicht einverstanden.
Du hast mir auch gesagt, im Prinzip an etwas zu glauben ist wichtig, findest du. Ich meine, im Stadtmuseum kann man sehen, ne? Glaube an FC, kann man ja auch dran glauben, ne? Das ist nicht immer einfach. Aber grundsätzlich an etwas zu glauben, meinst du, ist wichtig?
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Aus aktuellem Anlass weiß ich das umso besser und genauer. Die Hoffnung stirbt immer zum Schluss und Hoffnung ist Glauben, an etwas glauben und darauf hoffen, dass es in Erfüllung geht. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, von was ich rede, seit fast 2 Jahren hatte meine Frau vor zwei Jahren hat meine Frau die Diagnose Krebs bekommen, Magenkrebs, mit 41 Metastasen an den Lymphknoten. Und da ist ihr gesagt worden, das war es jetzt, ne? Palliativ, also vielleicht noch ein Jährchen, aber dann war das. Und da haben wir gesagt, dann holen wir uns mal eine Zweitmeinung ein. Und da ist sogar noch gesagt worden, sie brauchen sich keine Zweitmeinung einzuholen. Aber hier hat überwogen eben die Hoffnung und überwogen dieser Glaube, wenn man wirklich fest an etwas glaubt. Das ist auch eine Zeile in dem Song, den ich genau zu diesem Thema geschrieben habe, für die Anke, für meine Frau. Wenn man wirklich fest dran glaubt, dann kriegt man jede Birsch versetzt. Und genau das ist auch passiert. Wir haben, also ich meine, es ist Lippenbekenntnis, ne? Also, ja, das ist, ja, glaube ich mal jetzt daran. Nee, man muss wirklich total verinnerlicht haben, also aus dem tiefsten Inneren wirklich fest dran glauben. Also ich glaube schon, dass man dann Berge versetzen kann. So banal das klingt, das lebende Beispiel ist meine Frau, die hat es wirklich geschafft, sie lebt immer noch und sie hat keine Metastasen mehr. Wir als Laien dürfen das sagen. Die Ärzte sagen, ja, warte mal ab, ne? 5 Jahre müssen wir und wenn dann immer noch nichts ist, dann sind wir bei euch. Gut, auch hier überwiegt bei uns die Hoffnung und der feste Glaube daran, dass man mental Dinge auch beeinflussen kann.
Glaube bringt auch Menschen auf den Weg. Santiago de Compostela, die großen Pilgerwege. Wir standen auch vor der großen Karte im Kölnischen Stadtmuseum. Du bist da auch mal lang gegangen, ne?
Der Jakobsweg ist ja nicht nur der, den man so landläufig aus den Pyrenäen gehend bis nach Santiago de Compostela sieht. Der Jakobsweg ist ein Weg, der sich durch die ganze Welt zieht. Vornehmlich allerdings Europa. Und ein Stück davon führt dann auch natürlich durch Köln. Und das ist so eine Philosophiefrage. Also ich bin in der Tat den Original Wäschejangen, also den in Spanien, also aus Ronqueswall raus und dann immer diese 25 bis maximal 30 Kilometer Etappen. Habe mich noch nicht ganz hinter mich gebracht. Ich habe die ersten 250, 260 Kilometer und die letzten 220, 230 Kilometer. Dazwischen haben wir noch so eine Lücke von ungefähr 200 Kilometer. Die muss ich noch jonnen. Und das letzte Stück von Santiago dann auch, das ist noch so eine, ja, so eine kleine Pflichtübung von Santiago dann nach Finisterre zu gehen, also ans Meer und dann seine Schuhe. Eigentlich sollte man sie verbrennen, das ist heute nicht mehr gestattet, Gott sei Dank. Ist ja nicht wirklich nachhaltig, wenn jeder am Strand seine Schuhe verbrennt. Aber den Weg zu gehen, nochmal von Santiago nach Finisterre, das will ich auch noch machen. Und das ist schon was Magisches. Ich glaube aber nicht, dass es der spanische Jakobsweg ist, sondern es ist jeder Weg, den man zurücklegt. Weil wenn man sich da an die Regeln hält und erkennt, dass der Weg das Ziel ist und dass man auf dem Weg sich wirklich seinen Gedanken hingibt, auch seine Blessuren hingibt, dann steht schon mal das ein oder andere Bläschen unter der Föß. Wenn man sich den Gesprächen hingibt, wenn man Wegbegleiter trifft, dann macht das was mit einem. Und manchmal Herr Krittmoos in der Sprien, also ich hatte eine neue Freundin, ich hatte Köbis. Ich hatte bei meiner ersten Tour, 9 Tage lang bin ich gegangen. Es war verrückt, ich hatte jedes Mal so ein, es war kein richtiger Spatz. Ich weiß nicht, ob die in Spanien auch die originalen Spatzen haben, die wir hier vom Wallraffplatz kennen. Irgendwie so ein kleiner Vogel, der sah aus wie ein Spatz. Der war immer bei mir. Egal was ist, wenn ich morgens losgestiefelt bin, das kann natürlich heute der, morgen der, übermorgen der gewesen sein. Aber ich hatte immer so einen kleinen Piepmatz da um mich rum und ich habe mit dem geredet, wie so ein Blöder. Also, moin, Köbis habe ich. Ich habe den einfach Köbis genannt, also Jakob. Und der hat mich bis nach Santiago de Compostela begleitet. Ja. Irre. Also ich weiß nicht, ob da was dran ist, ob ich da jetzt irgendwelchen Humbug erzähle. Aber ich will damit auch eigentlich nur ausdrücken, dass man sich bei dem Jakobsweg, egal welche Etappe man geht und egal in welchem Land man den geht und egal in welcher Jahreszeit, dass man sich nur darauf einlässt. Und das hat schon was Spirituelles. Das ist schon echt Jack.
Von wegen der Bewegung. Menschen gehen ja auf Prozessionen oder Demonstrationen und die ganz große Demo, wo du dabei warst, das war Arschuh 1992 mit vielen anderen kölschen Bands zusammen. Wann jede Himmel wieder ob habt ihr gesungen. Was ist so deine Erinnerung an diese Zeit?
Ein Erlebnis, da träumt ja jeder Musiker davon, solche, na ich sag mal, Anerkennung auch zu finden. Wir hätten uns ja nicht träumen lassen, dass wir aus diesem richtig doofen Anlass, nämlich der Tatsache, dass so ein paar Rechtsextreme den Einzug in den Kölner Stadtrat angestrebt haben. Und wir wollten, damals haben wir noch immer über die braune Brut, haben wir immer gesprochen, Rechtsextremismus und Gewalt, ich glaube, das war das Allerwichtigste, das wollten wir verhindern. Und dann gab es diese Initiative und das Bemerkenswerte war dabei, dass sich die auch durchaus konkurrierenden Musikgruppen oder Einzelinterpreten da an einen Tisch gesetzt haben, auch wirklich alle eingeladen worden sind. Also es gab schon Befindlichkeiten. Die Südstadt-Rock-Szene, die wollte nicht unbedingt was mit der Schlagermusik-Szene zu tun haben und vielleicht auch nicht unbedingt mit den Karnevals-Fuzzis. Ich betone das bewusst so. Wir galten da eher auch als Karnevals-Fuzzis, ne? Die Höhner, die mit ihrer Achterlehrer, ja, willst du, olala, willst du eine Pizza, so ein Quatsch. Nee. Also das alleine war schon ein großartiges Zeichen, das da gesetzt wurde, dass es da keine Grenzen gab. Es ging wirklich darum, zu dokumentieren, jetzt müssen wir alle an einem Strang ziehen, dass wir so weit, wie wir in den 30er, 40er Jahren hatten, nicht nochmal erleben. Und vor allen Dingen keine Gewalt und kein Antisemitismus. Und wir hätten uns das alle, auch ein Wolfgang Niedecken, hätte sich das nicht träumen lassen, dass mehr als 100.000 Menschen zum Chlodwigplatz gepilgert sind. Eigentlich waren wir alle, die Musiker, die Techniker, die Ordnungskräfte, alle waren eigentlich überfordert. Das konnte niemand ahnen. Und dennoch ist es gut ausgegangen. Da ist nichts Nennenswertes passiert, irgendwelche Gewalt oder Gegendemonstration oder sonst irgendwas. Und das Ding ist so nachhaltig gewesen, dass also erstmal gelungen ist, dass die Braunen nicht in den Stadtrat eingezogen sind. Das war schon mal der erste Erfolg. Und wir haben das dann auch tatsächlich, die Songs, auch Aschu Zengo, den eigentlichen Titelsong und Wann geht der Himmel wieder auf, haben das in die Karnevalssäle, auch gegen Widerstände, haben das in die Säle getragen. Und haben da auch Klaköre gefunden, also Leute, die das gutiert haben und gesagt haben, ja. Und leider gibt es die AG Aschu, die Arbeitsgemeinschaft Aschu Zengusländer, heute immer noch. Und ich sage leider, weil schöner wäre natürlich, wenn es die nicht mehr geben müsste, aber diese Bewegungen, diese rechtsextremen Bewegungen, aber ich will nur immer rechts, es ist auch mitunter links, also es ist auch, ob rechts oder links oder ob es aus der Mitte kommt, es geht darum, keine Gewalt. Es geht um Demokratie, Leute. Es geht darum, dass man die Meinung des anderen akzeptiert. Man muss respektiert. Man muss wenigstens die Meinungsfreiheit gelten lassen. Und dafür haben wir immer gekämpft und müssen das leider heute immer noch.
Hast du denn Angst oder besonders große Sorge, dass dieses Wir-Gefühl, dieses Respekt verloren geht auf Nimmerwiedersehen?
Die Entwicklung, die wir jetzt feststellen, ist eine sehr bedenkliche, weil eben genau das, was ich eben gesagt habe, die Gewalt immer mehr zunimmt. Das finde ich höchst bedenklich. Das spiegelt sich im ganz, ganz Kleinen wieder. Ne? Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Wenn Menschen in einer Arztpraxis stehen und weil sie eine halbe Stunde warten müssen, dann irgendwann ungehalten werden und einer Sprechstundenhilfe Prügel androhen oder sogar in die Tat umsetzen. Wenn heutzutage selbst Ordnungsbeamte, also nicht nur Polizisten, auch Leute vom Ordnungsamt, tatsächlich täglich angegriffen werden und schwerst verletzt werden, dann wird das für mich äußerst bedenklich und wir müssen einen Weg finden, wie wir den Respekt untereinander wieder erkennen und wieder leben. Wir müssen auf uns aufpassen.
Auf uns, auch auf uns persönlich, wie wir reagieren. Zum Beispiel einfach wütend werden mit Gewalt ist es nicht.
Wir müssen auf uns aufpassen, damit meine ich jeder auf sich selber und auf sein Gegenüber. Und wir müssen mehr miteinander reden und nicht übereinander reden.
Du hast schon darüber gesprochen, dass Hoffnung wichtig ist. Worauf hoffen wir, ist auch ein Thema im Kölnischen Stadtmuseum, in der Dauerausstellung. Aber da geht es auch um Frauenemanzipation im Karneval.
Ja, der Karneval ist nicht nur tump, der Karneval ist nicht nur doof und der Karneval ist nicht nur degutant. Im Karneval passieren auch mitunter Dinge, da hätte das alles Schwarzer ihre helle Freude dran. Nicht immer so nach den Maßgaben, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber die Ansätze sind da. Ich selber war beteiligt als zum Beispiel Marita Kölner, die als Fussig Julche aufgetreten ist, als Rednerin und die irgendwann für sich entschieden hat, man tut sich als Frau so schwer, das ist eine Männerdomäne und was kann ich tun? Und dann haben wir beide uns unterhalten und hier, wo wir jetzt sitzen, haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen über Lieder. Und dabei ist dann Mir sind Kölsche Mädchen Hans Spitzebötzchen an entstanden. Und Marita ist damit auf die Bühne und hat das unfassbar konsequent kultiviert. Und das über Jahrzehnte durchgezogen und alle anderen Lieder, die nachkamen, hatten allesamt immer diesen Anspruch, mir Frau, mir können das auch, passen Sie auf, mir zählen euch das jetzt. Also selbst Es war ein Königswinter, was sie da gesungen hat und viele, viele andere Songs und wie sie auf der Bühne mit den Männern umgegangen ist, indem sie denen ihre Schiffchen, also diese typischen Karnevalistenmützen, einfach abgenommen hat, hat dann ihre Perücke abgenommen, ihre roten Haare, hat den Männern die rote Perücke aufgesetzt, sie selber hat dieses Männerschiffchen sich aufgesetzt und einfach, ja, rotzfrech dokumentiert, wir können das auch. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen, wirklich starzen Frauen, die das nach vorne getrieben haben. Und neben der Callas von Nehl, allem voran, Marie-Louise Nicutta. Also ich muss da mal eine Lanze brechen für die Marie. Guck mal, Marie-Louise Nicutta, die hatte wirklich den Schneid, sich in ein Kürbiskostüm zu stecken.
Das müssen wir da sagen, für die, die es nicht kennen, ein Kürbis.
Der kölsche Kürbis ist der typische Kellner. Wenn er perfekt ist, hätte er, so wie ich, auch einen Schnäuzer. Aber er zeichnet sich eben durch das blaue Wämschen aus und eine lange schwarze Schürze und davor so ein Lederbeutelchen, wo er Wechselgeld drin hat. Und hinterm Ohr hat er einen Bleistift und in der rechten Hand einen Kranz und in der linken Hand einen Stapel Bierdeckel. Und dann geht er im Brauhause Bier verteilen. Und Kürbisse sind Köln-Herrgötter, mit denen kann man nicht reden, die akzeptiert man gefälligst. Kürbisse sind was ganz Besonderes. Kürbisse sind über alles erhaben. Und da kommt dann so eine Frau, Marie-Louise Nicuta, und zieht sich so ein Kürbiskostüm an. Und geniale Idee, knöpft sich jedes Jahr aufs Neue das Motto, das in den zurückliegenden Jahren immer am Karnevalsdienstag erst. Heute ist es am Rosenmontag, nach dem Zug wurde es veröffentlicht. Damals war es immer noch beim Prinzenfrühstück, Mürzenich, wurde das neue Motto veröffentlicht. Und die haben die Marie-Louise immer eingeladen. Und eine halbe Stunde später war das neue Motto-Lied fertig. Sie hieß ja auch Motto-Queen. Das ist häufig belächelt worden. Aber die Marie-Louise Nicuta hat mit ihren Auftritten was bewirkt im Karneval. Eins der Lieder, was ich für ganz wichtig halte, ist: Wer ist der wat? Wir fahren mit der Straßenbahn nach Hus. Et Auto blieb fügstand. Also allein diese Idee. Hey Männer, wir nehmen öffentliche Verkehrsmittel, bevor wir einen Tod fahren, wenn wir im besoffenen Korb aus dem Jürzen nicht torkeln und uns dann nochmal ins Auto setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn nur eine einzige Seele damit gerettet worden ist, dann hat dieses Lied schon eine ganz besondere Daseinsberechtigung. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Liedern, die Marie-Louise Nicuta geschrieben hat. Und deswegen ist diese Frau auch genauso wichtig für die Emanzipation und das im Kölner Karneval.
Du hast gesagt, Köln oder Kölle, ne? Köln-Kölle singt wie keine andere Stadt. Du warst jetzt schon in vielen Städten, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Bleibst du dabei?
Also es ist ähnlich wie mit dem Humor. Ne? Man sagt ja immer, der Humor ging von Köln aus in die ganze Welt. Jetzt gibt es ein paar böse Zungen, die sagen, und kam nie wieder zurück. Das ist natürlich Quatsch. Den Humor, den haben wir hier noch in Köln. Aber auch das Phänomen des Mitsingens. Also bei den Höhnern hieß das damals das Mitsingding, so haben wir das genannt. Brings haben es genannt, sing so laut du kannst. Beim Björn Häuser ist es Kölle singt oder Lass mal singe. Das ist diese Aktion, die auch vom Domforum ja veranstaltet wird, bis hin zum Kum Lass mal Weihnachtslieder singe. Phänomenal. Die Erfinder, egal welche Slogans, haben offenbar bei den Kölschen, bei den Rheinländern offene Türen eingerannt. Man singt einfach gerne. Man braucht keine große Technik. Man braucht eine Gitarre. Und dann ist sowieso das Phänomen. Ein gutes Lied braucht kein großes Arrangement, braucht kein klassisches Ensemble, braucht keine Synthesizer-Sounds oder irgendwie, keine Ahnung, einen Superproduzenten, der Dieter Bohlen heißt oder sonst irgendwas. Eine gute Melodie und ein guter Text. Und wenn die beiden heiraten, Komposition und Text, dann hast du ein Mitsing-Ding. Dann hast du etwas, was die Herzen der Menschen öffnet und dafür geht man gerne raus. Und das ist ein Phänomen, das ist in Köln verinnerlicht worden und seit vielen, vielen Jahren wird das gelebt. Und ich glaube, es hat inzwischen schon wie konzentrische Kreise den Weg gefunden in die umliegenden Bundesländer, vielleicht sogar in die europäischen Länder. Ich glaube, die Mitsingkultur, die entwickelt sich tierisch. Ist auch gut so, weil es hat ja auch mal eine Zeit gegeben nach der Nazi-Zeit. Die Nazis haben ja viele Lieder verboten, alte Volkslieder, die man nicht mehr singen durfte. Und irgendwo hat in den Köpfen der Leute da gesteckt, ach nee, das mit dem öffentlich draußen laut singen, da halten wir uns jetzt lieber mal mit zurück. Unsere Freunde aus Irland, unsere Twin-Band Galleon, mit denen die Höhner jahrelang zusammengearbeitet haben, die haben uns in dem Punkt mal die Augen geöffnet, weil die Iren, das ist ja ein Völkchen, die, ich glaube, die singen sie ja noch im Schlaf. Die singen immer. Und so langsam kommt das auch wieder hier in unsere Gefilde. Das ist schön.
Und es ist sicher für euch als Musiker schön, hier in Köln zu spielen.
Ja.
Und vielleicht noch die Zusatzfrage. Kölsche Lieder, hochdeutsche Lieder, ihr als Höhner hattet ja beides. Ne? Macht das einen Unterschied?
Ja, das macht einen Unterschied. Aber man sollte nicht so puristisch sein und zu glauben, wenn das Lied so total kölsch ist, dann hat es keinen Erfolg. Also das beste Beispiel dafür ist Wolfgang Niedeckens Bab. Der hat ja nur alles ob Kölsch gemacht. Und dem ist es gelungen mit seiner Rock-Attitüde, dass die Leute ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die haben in München, in Kiel und in Dresden und wo auch immer, selbst im europäischen Ausland, haben die Texte studiert und wollten die Inhalte kennen und haben das dann phonetisch, ohne genau zu wissen, was sie da singen. Aber sie fanden das klasse und das spricht ja für die kölsche Sprache. Das ist ja ein gewisser Singsang. Es gibt auch bestimmte Dinge, die man im Kölschen besser ausdrücken kann. Also hart Hochdeutsch. Bei uns war dann irgendwann die Erkenntnis auch da, wir hatten natürlich irgendwann mal diesen Ehrgeiz, Mensch, wir müssen mal über den Tellerrand gucken und den Kölsch-Äquator überqueren, wir müssen mal was Hochdeutsches machen. Und spätestens als wir mit »Die Karawane zieht weiter«, ist der einzige hochdeutsche Satz, »Der Sultan hat Dosch«, da wird es Kölsch. Das war natürlich der Tatsache geschuldet, dass »Die Karawane zieht weiter« ein Spruch vom Kohl war. Das war ein Bundeskanzlerspruch. Den haben wir nicht verändert, aber das funktionierte auch. Also den Leuten wurde das ideal. Und Sprache darf und muss sich auch entwickeln. Und da dachten wir, oh, wir müssen mehr Hochdeutsch machen. Völlig falsch. Man muss authentisch bleiben. Und ich finde es wichtig, wenn man aus Köln geht, dann darf man Kölsch singen. Und wenn man aus Dresden kommt, dann darf man auch ein bisschen sächsisch reden, singen, ist wunderbar. Oder die Baden-Württemberger, die machen auch ihre Sachen, die Bayern sowieso. Und ich bin ein bayerisches Cowgirl. Also es ist wunderbar. Und dass es uns, den Höhnern, gelungen ist, neben BAP wirklich bundesweit Fuß zu fassen, dass das ist schon sehr, sehr schön. Da gucke ich gerne drauf zurück und nehme mit Freude wahr, dass die Youngster, die jetzt unterwegs sind, also Cat Ballou und Casala, um mal nur zwei Beispiele zu nennen, dass denen das jetzt auch aktuell gelingt. Die spielen in Hamburg auf der Großen Freiheit, genau wie wir, oder in Hannover, im EGI oder im Kapitol, in München, in Dresden und wo auch immer. Das ist wunderbar.
Im Kölnischen Stadtmuseum gibt es ja auch so extra so mal einen Bereich, da kann man nochmal ganz so ein bisschen die Musik, die kölsche Musikgeschichte nachverfolgen, ne? Mit Namen, Daten, Liedern und auch schönen Gegenständen, heißt es schön, ne? Hier spielt die Musik. Wir sind durchgegangen miteinander. Was gefällt dir an der Ausstellung des Kölnischen Stadtmuseums?
Schön ist, dass man in Köln einen der Höhner-Songs auch lebt, Leve und Leve Lasse. Das ist ja so eine Lebensphilosophie, die auch ins kölsche Grundgesetz gehört. Das kölsche Grundgesetz ist eben nicht doof. Und dass die kölsche Musik, es gibt ja keine Stadt, die eine solch umfassende Musikkultur hat wie Köln. Es gibt keine Stadt mit so viel Bands und so viel Einzelinterpreten. Das war in Ansätzen vielleicht mal in den 70er Jahren in Hamburg der Fall, als Insterburg und Co. und Ulrich Roski und ja, ein bisschen auch der Lindenberg da begonnen haben. Ja, aber nicht vergleichbar mit Köln. Und dass man das im Kölnischen Stadtmuseum wertschätzt, ist schon großartig. Mich macht's besonders stolz, weil der erste Satz, den du liest, ist, wenn es in diese Abteilung geht, Lust auf Leben. Ein Song, den die Höhner vor Jahr und Tag mal veröffentlicht haben und der dann auch noch, naja, nicht vielleicht Hochdeutsch, aber rheinisch ist. Ne?
Müssen wir noch ein bisschen ergänzen. Lust auf Leben, Lust auf Liebe, Lust auf Lust.
Lust auf Bratkartoffeln und einen fetten Kuss. Ne? Lust auf dicke, rote Grütze und auf jede kleine Pfütze. Lust auf Leben, Lust auf Liebe, Lust auf Lust. Also da sind so Bilder drin, an die man, ich glaube, jeder Mensch, egal aus welchem sozialen Umfeld der kommt, sich gerne dran zurückerinnert. Also wer liebt nicht Bratkartoffeln und einen fetten Kuss? Das ist doch fein, das ist doch klasse. Und wenn du da so empfangen wirst, empfinde ich das eben als große Wertschätzung, also im Falle Höhner auch als große Ehre. Und damit nicht genug, hier spielt die Musik, ist ja auch eine Zeile aus dem Song. So hieß sogar ein ganzes Album, das die Höhner mal veröffentlicht haben. Und dass wir uns da im Kreise der Erlauchten befinden, da werden ja wirklich alle alle Musikschaffenden in Köln werden da erwähnt. Also wenn man da genau hinguckt, also auch mal ein bisschen Zeit mitnehmen oder mitbringen, wenn man ins Kölnische Stadtmuseum geht, auch mal die Texte, die da an den Wänden angebracht sind, auch mal zu lesen. Da findest du wirklich die Namen aller Musikschaffenden, die irgendwie zu was gebracht haben. Und die Liste wird immer länger.
Was wünschst du dir, dass die Leute vielleicht aus dem Kölnischen Stadtmuseum mitnehmen, wenn sie sich Zeit nehmen und so einfach mal hindurchschlendern? Was wäre schön?
Wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, so wie ich auch ehrlich zu mir selbst sein musste, man schafft es nicht mit einem Besuch. Das geht einfach nicht. Man kommt ja mit einer gewissen Erwartungshaltung dahin und, weißt du, Erfolg hast du immer erst dann, wenn man die Erwartungshaltung, dann, wenn man deine Erwartungshaltung so ein ganz, ganz kleines Stückchen übertroffen hat. Und so geht das mir jedes Mal und auch bei jedem wiederholten Besuch. Ich finde immer wieder irgendwas Neues, was ich beim letzten Mal möglicherweise übersehen habe oder was vielleicht sogar aktualisiert worden ist. Wenn ich mir allein dieses 3D-Bild in riesengroß vom alten Köln, die alten Stadtmauern, also wie liebevoll das hergestellt ist, ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja für mich ein kleines kölsches Weltwunder. Insofern lohnt es sich immer wieder, ins Kölnische Stadtmuseum zu gehen und sich so ein bisschen mit der Stadtgeschichte auch zu beschäftigen. Da ist so viel an Info und es ist ja leider auch ein Phänomen in Köln, das Veedel wird ja sehr groß geschrieben. In unserem Veedel, auch hier sind wir da verantwortlich, die geschätzten Kollegen Blackfurs, in unserem Veedel, was auch passiert, das eine ist doch klar. Es gibt aber auch viele Leute, die kommen nicht aus ihrem Veedel raus. Und Köln ist eben mehr als nur ein Veedel. Und ich glaube, Köln ist auch noch mehr als die Summe der 86 Veedel. Kölle ist, man kann es nicht erklären. Wie hätte das Bärbelsche damals zum Hennessy gesagt, als es versucht hat, dem Hennessy Kölle zu erklären, weißt du, Hennessy. Kölle, das ist nicht einfach nur so ein Stadt am Ring mit einer großen Kirche oder weiß ich noch jetzt. Weißt du, Kölle, wie soll ich das dann erklären? Man kann nicht, weißt du was, Hennessy, Kölle, das ist ein Gefühl. Und wenn man das beherzigt, wir können ein Lied davon singen, dann geht man immer wieder gerne ins Kölnische Stadtmuseum und wird immer wieder was Neues lernen.
Henning, ich danke dir.
Yeah.
Zu Gast im Podcast des Kölnischen Stadtmuseums Köln erzählen war Henning Krautmacher, gut 36 Jahre lang Frontmann der kölschen Kultband Höhner. Vielleicht haben Sie ja jetzt Lust bekommen, auch einmal Einblick in die neue, modern gestaltete Dauerausstellung des Kölnischen Stadtmuseums zu werfen. Mein Name ist Birgit Schippers. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit.